Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt und der uns auffordert, singt ihm ein neues Lied, singt dem Herrn ein neues Lied. Liebe Gemeinde, am Sonntag let's worship. Beim Willow Creek Kongress, da waren im Februar ja ein paar aus unserer Gemeinde zu Gast. Da haben wir einen ganz wunderbaren Vortrag von Johannes Hartl gehört. Ihr kennt ihn ganz sicher, er leitet das Gebetshaus in Augsburg und wir haben auch schon viele Lieder von ihm hier im Lobpreis gehört, sind mit diesen Liedern in den Lobpreis geführt worden. Jedenfalls in dem Vortrag dort beim Willow Creek Kongress, da redete er über die Schönheit. Und er sagte, Gott hat in seine Schöpfung eine ganze riesengroße Menge Schönheit hineingepackt. Und der Mensch als sein Ebenbild, der ist in der Lage, diese Schönheit zu erkennen, diese Schönheit wahrzunehmen. Und er sehnt sich in seinem Inneren nach dieser Schönheit, die Gott in seine Schöpfung hineingepackt hat. Und er hat auch gesagt, Schönheit hat keinen Nutzen. Sie ist einfach vorhanden. Vorhanden so, dass man sie erkennen, dass man sie erfahren kann. Für die Schönheit, die unserem Gott selbst zu eigen ist, für diese Schönheit, da gebraucht die Bibel noch ein anderes Wort. Herrlichkeit nennt sie diese Schönheit Gottes. Auf Hebräisch Kavod. Und diese Herrlichkeit Gottes, diese Kavod Gottes, die kann auf andere Menschen abfärben. Menschen, die sich der Herrlichkeit Gottes aussetzen, die diese Herrlichkeit suchen, die diese Herrlichkeit anbeten, die können diese Herrlichkeit, diese Schönheit in ihrem Leben ausstrahlen, so dass er von anderen Menschen wahrgenommen werden kann. Ein Beispiel dafür ist Mose. Wir lesen in der Bibel, wie Mose oben am Berg Sinai ist, wie er die 10 Gebote da von Gott empfängt. Und da wird so toll beschrieben, Gott hat mit Mose geredet, wie sich ein Mann mit einem Freund unterhält. Also wir hören da auch, was für eine innige Beziehung Mose und Gott zueinander hatten. Und dann heißt es in der Bibel, als nun Mose vom Berg Sinai hinabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch diese tiefe Sehnsucht nach der Herrlichkeit, der Schönheit Gottes in sich trägt. Und ich denke auch, überall wird nach dieser Herrlichkeit gesucht. Da sind Menschen, die suchen diese Herrlichkeit beispielsweise in der Schöpfung. Und ja, sagt Paulus, stimmt, der Schöpfer ist aus seinen Werken zu erkennen. Wer die wunderbare Schöpfung, und es ist ja gerade so herrlich, wie alles grünt und blüht, wer diese wunderbare Schöpfung Gottes betrachtet, der kann von dieser Schöpfung aus schließen, dass sie einen Schöpfer haben muss, der sie ins Leben gerufen hat. Gott, der hat unsere Welt wunderschön und herrlich geschaffen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, so lesen wir es in der Bibel. Aber losgelöst von Gott, da verblasst die Herrlichkeit der Schöpfung ganz schnell. Ich denke, ohne Beziehung zum Schöpfer, da ist es eigentlich auch gar nicht möglich, Schöpfung zu bewahren. Menschen suchen nach Herrlichkeit, suchen nach Schönheit. Suchen sie beispielsweise in anderen Menschen, die wunderschön sind, die begabt sind, die ganz wunderbare Fähigkeiten haben, die etwas können. Gott hat die Menschen wunderschön geschaffen. Und ich glaube, Gott hat jeden Menschen wunderschön geschaffen. Zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ist er wunderschön. Vor der Geburt bis zu seinem Tod. Diese Schönheit ist im Menschen vorhanden. Aber losgelöst, da verblasst die Herrlichkeit des Menschen schon bald wieder. Und dann läuft's Gefahr, dass man einfach nur noch in so einen leeren Personenkult reinsteuert, wo überhaupt nicht mehr das Eigentliche im Mittelpunkt steht, sondern man zu Dienern, zu Huldigern von einer Person wird, die man besonders schön oder besonders begabt findet. Heute in der Waldkirche, heute an diesem Sonntag, an diesem Let's Worship, an diesem Kantate-Sonntag, da haben wir eine gewisse Premiere. Ich hatte vor einer Woche ins Losungsbüchelchen geschaut, habe geschaut, welcher Predigttext für heute vorgeschlagen ist. Dann sagte dieses Losungsbüchelchen, der vorgeschlagene Text in diesem Jahr 2020 ist ein Abschnitt aus dem zweiten Buch der Chronik. Ah, habe ich gedacht, ja. Über die Chronik hast du eigentlich noch nie gepredigt. Komisch, ja. Ich finde schön, dass solche Bücher jetzt auch mal in die Predigtordnung hineingewandert sind. Und der Predigttext heute aus dem zweiten Buch der Chronik, ich finde, der passt ganz wunderbar zu diesem Sonntag. Und wir hören in diesem Predigttext, wie uns Musik, wie uns Lobpreis die Herrlichkeit unseres Gottes offenbaren kann. So ein kurzer Blick, um diesen Text einzuordnen. Da war König David. David hatte die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen, also jene Lade, in der sich die 10 Gebote befanden. Und David, er hatte schon die Idee, ich will dieser Bundeslade, ich will Gott ein Haus bauen, wo er drin wohnen kann, wo seine Herrlichkeit drin wohnen kann. David selbst wird es nicht schaffen. Unter seinem Sohn König Salomo wird der wunderbare erste Tempel gebaut werden. Heute im Predigttext, da hören wir, wie dieser Tempel dann geweiht wurde, wie er in den Dienst Gottes gestellt wurde. Und wir hören, was bei dieser Tempelweihe damals unter König Salomo, später spricht er ein Weihgebet, ein sehr bekanntes Weihgebet. Wir hören im Predigttext aus dem zweiten Buch der Chronik, was sich bei dieser Tempelweihe ereignet hat und wie diese Tempelweihe funktionierte. Ich lese aus dem zweiten Buch der Chronik im 5. Kapitel die Verse 11 bis 14. Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, hatten sich für das Fest gereinigt. Auch wenn ihre Abteilung in diesen Tagen keinen Tempeldienst hatte. Auch die Sänger der Leviten waren gekommen. Die Leiter Asaf, Heman und Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an, begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten sangen sie das Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Während sie sangen, verließen die Priester wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, schau doch mal ganz bewusst in diesen Text rein und schau mal, was dieser Text über Lobpreis, über Musik bei der Tempelweihe aussagt. Und dabei bin ich auf 3 Punkte gekommen Und über diese drei Punkte möchte ich gerne heute in der Predigt am Sonntag, Kantate am Worship-Sonntag, mit euch nachdenken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das musikalische Gotteslob ist begleitet. Hier bei uns in der Waldkirche, da denken wir, wenn es um Lobpreis geht, ja zuallererst an unsere Musikteams. Die führen uns jeden Sonntag in den Lobpreis ein. Und es ist super, dass das auch jetzt in dieser Corona-Zeit jeden Sonntag klappt, dass ihr da seid, dass ihr heute schon mit uns Lobpreis gesungen habt, dass ihr uns heute auch schon in den Lobpreis eingeführt habt. Wir kennen das so bei uns in der der Waldkirche, da geschieht das mit dem Keyboard, Gitarre, Cajon, Musik, der E-Bass. Natürlich ist uns klar, dass alles, das hat es zur Zeit von König Salomo in diesem Tempel noch nicht gegeben. Und ich hoffe, jetzt ist keiner enttäuscht, die Orgel hat es damals auch noch nicht gegeben. Stattdessen hören wir da von Zimbeln, das sind so kleine Becken, hören von Harfen, wir hören von Lauten, wir hören von Trompeten. Zimbeln, man kann das auch mit Becken übersetzen, das kennen wir, das gibt's auch hier bei uns am Schlagzeug. Und mit diesen Zimbeln, da kann man ordentlich Krach machen, wenn man fest draufschlägt. Ich höre da raus, wenn man Zimbeln zum Lobpreis damals im Tempel Salomo schon benutzt hat, ja, Lobpreis, der hat halt manchmal eine gewisse Lautstärke. Das war damals im Tempel Salomos so und das ist auch in der Waldkirche so. Das kann mal lauter werden, wenn man da draufschlägt. Tom, magst du vielleicht mal aufs Gehorn schlagen? Immer ganz laut. Doch, mal laut, geht's auch laut. Lobpreis hat seine Lautstärke und das ist ganz wunderbar. Die Musiker damals im Tempel hießen Leviten. Kennt man vielleicht, ich weiß nicht, aus dem Sprichwort, die Leviten lesen, aber in Wirklichkeit waren die Leviten Nachkommen von Levi und die hatten im Tempel so die Aufgabe, ja, den musikalischen Dienst zu übernehmen, den Hilfspriesterdienst zu übernehmen, die Küsteraufgaben zu übernehmen. Wir wissen allerdings nicht, wie die levitischen Musiker damals ihre Zimbeln eingesetzt haben. Man könnte sich gut vorstellen, also immer wenn der Gottesname Jahwe genannt wurde, dass sie dann vielleicht mal ganz kurz draufgehauen haben, so damit alle wach sind und dass da auf keinen Fall irgendjemand die Gefahr läuft, dass sie in irgendeinen Kirchenschlaf fallen und dem Gottesdienst nicht folgen können. Also richtig Batsch, wenn der Gottesname kam, wenn das Wichtigste gekommen ist, da ist es mal laut geworden. Andere Leviten, die haben den Psalter gezupft, die haben Harfen gezupft, haben Gitarre gespielt sozusagen. Ja? Also ein melodisch gestimmtes Saiteninstrument, ungefähr wie unsere Gitarre heute. Der Gesang, der war wahrscheinlich akkordmäßig begleitet. Und dann, die man extra genannt, vielleicht habt ihr aufgepasst im Predigtext, dann werden dann noch die Blechblasinstrumente erwähnt. Sozusagen der Jerusalemer Tempel, der hatte auch einen eigenen kleinen Posaunenchor gehabt. Trompeten werden da genannt. Aber das ist das Interessante. Die Trompeten wurden nicht von den Leviten, also nicht von den Tempeldienern geblasen, sondern die waren den Priestern vorbehalten. Und das lag daran, die Trompete, das war eigentlich kein Musikinstrument im eigentlichen Sinne, das war ein Signalinstrument in der damaligen Zeit. Mit Trompetensignalen, da riefen Israels Priester die Menschen zum Gottesdienst. Oder sie riefen mit Trompetensignalen die Menschen auf, das Land zu verteidigen, wenn Feinde es angriffen. Mit Trompetensignalen, da wurden von den Priestern verschiedene Jahreszeiten sozusagen eingerufen, eingeblasen. Zu Beginn eines neuen Monats zum Beispiel oder der Beginn von einem neuen Jahr. Also man kann so etwas sagen, die Trompeten, die Blechblasinstrumente im Tempel, die haben die Aufgabe übernommen, für die wir heute unsere Glocken in der Kirche haben. Die haben auf etwas aufmerksam gemacht, dass was Wichtiges kommt, wie wir auch beim Vater Unser die Glocken läuten. Und deshalb war die verantwortliche Aufgabe des Trompetens den Priestern vorbehalten. Das war so was wie eine Verkündigungsaufgabe. Und wir merken daraus, die Begleitung des Gotteslobs durch Instrumente, die ist keineswegs nur irgendeine nebensächliche Verzierung, sondern sie wirkt richtig direkt und unmittelbar bei der Verkündigung mit. Sie ist Gotteslob und sie verkündet gleichzeitig. Wir nehmen daraus für unser musikalisches Gotteslob die Erkenntnis mit, singen und musizieren zur Ehre Gottes, das ist immer zugleich auch Verkündigung. Das ist immer zugleich Verkündigung des Evangeliums und Verkündigung der frohen Botschaft. Die Begleitung mit Instrumenten unterstreicht die gesungenen Worte von der Freundlichkeit des großen und ewigen Gottes. Wer im Musikteam zum Lobpreis anleitet oder wer in das Lob einstimmt, der versieht sozusagen in der Sprache des Alten Testamentes eine zu höchst priesterliche Aufgabe, diesen Lobpreis anzuleiten. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Das musikalische Gotteslob ist einstimmig. Jedenfalls schien es damals bei der Einweihung des Tempels so zu sein. Weil da steht, jetzt mal in der Luther-Übersetzung, und es war, als wäre einer, der trompetete und sänge, als würde man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Ich glaube allerdings, da ist nicht das gemeint, was wir heute unter Einstimmigkeit verstehen, nämlich dass alle Sängerinnen und Sänger und Bläser nur eine Stimme spielen oder blasen. Das wäre für unseren heutigen Gottesdienstgeschmack ja auch sehr eintönig. Vielleicht soll aber nur betont werden, dass die Levitenchöre, die sonst üblich so im Wechselgesang was zugesungen haben, bei diesem großen Fest, bei der Weihe des Tempels, besonders kräftig als eine Gruppe lautstark das Gotteslob verkündigt haben. Es wäre auch denkbar, dass sie zwar mehrstimmig sangen und bliesen in der Art, vielleicht wie wir heute einen vierstimmigen Satz aus dem Chor kennen, dabei aber so sauber intoniert waren, so sauber den Ton getroffen haben, dass die Zuhörer, die es gehört haben, die es dann verschriftlicht haben, davon überzeugt waren, das war eine große Stimme, die da zum Lob Gottes erklangen ist. Seit König Davids Zeit, da waren das Berufsmusiker, die Leviten, die am Jerusalemer Heiligtum die Loblieder gesungen haben. Wir wissen leider nur sehr wenig, wie die Musik im alten Israel sich angehört hat. Aber eines ist gewiss, der Eindruck, dass die vielen hundert Musiker wie eine Stimme zusammenklangen, die sagt etwas aus. Die sagt etwas aus über das Volk Gottes. Viele Stimmen sind da. Viele verschiedene Menschen kommen da zusammen, um den wahren Gott anzubeten und seine Freundlichkeit zu preisen. Wo Menschen sich vertrauensvoll in Gottes Gegenwart versammeln, da erlebt man das, wie sie zu einer Herde werden, unter einem Hirten, eine Herde unter dem guten Hirten Jesus Christus, der sein Leben für die Schafe dahingegeben hat. Die akustische Einheit dieser Levitenchöre, die wurde damals ja auch optisch noch unterstützt, weil man trug eine einheitliche Kleidung. Sie waren angetan mit feinem Leinengewand, heißt da. Von daher kommt auch die Tradition, vielleicht kennt ihr das, habt ihr das schon mal gesehen, dass verschiedene Chöre eine einheitliche Kleidung tragen. Ich glaube, das steht im Zusammenhang damit, dass die Levitenchöre einheitlich gekleidet gewesen sind, als sie den Lobpreis angestimmt haben. Die Kirchenmusik, der Lobpreis, egal jetzt ob vom Musikteam oder von der Orgel, ist ein Sinnbild für die Einheit des Leibes Christi. weil wir sind alle Glieder dieses Leibes, vielfältig, verschieden begabt, mit verschiedenen Stimmlagen und auch verschiedene Instrumente. Aber der eine Herr der Kirche, der vereinigt uns zu einem gemeinsamen Loben und Preisen. Und er vereinigt uns auch zu einem gemeinsamen Bekennen seines heiligen Namens. Der Apostel Paulus, der lehrt das so: Ein Leib und ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Das musikalische Gotteslob ist aufwendig. König Salomo hatte damals einen enorm hohen Aufwand betrieben, um das Tempelweihfest würdig durchführen zu können. Nicht nur, dass wir da lesen, was für uns vielleicht so ein bisschen fremd klingt oder wo der eine auch vielleicht, oh nein, ruft, ja. Es wurden nicht nur unzählige Schafe und Rinder als Dankopfer dargebracht, auch die Kirchenmusik, die Musik im Tempel, die war aufwendig. Seit dem Pfarrer und Lieddichter Paul Gerhard, da wissen wir, so hat er es in einem seiner Lieder gedichtet, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder. Salomo hatte dafür gesorgt, dass nicht nur die gerade diensthabenden Priester und Leviten sich an der Einweihungszeremonie beteiligt hatten, sondern sämtliche verfügbare Priester und Leviten, also auch die Reserve, musste zu diesem Gottesdienst anrücken. Und darum heißt es, alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnung hielten. Also das heißt, ohne dass sie nach dem üblichen Gottesdienstplan dran gewesen wären. Es sei auch noch einmal an die aufwendigen Gewänder erinnert und die Tatsache, das waren Berufsmusiker, die dort im Tempel ihren Dienst taten. Wenn es um Gotteslob ging, da war König Salomo, so kann man es zusammenfassen, kein bisschen sparsam. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Gott, das ist unser Herr. Gott, das ist unser König. Gott ist der Herr, dem wir alles verdanken. Und deshalb sollte auch als Dankopfer für ihn das Beste gerade gut genug sein. Es ist vielmehr richtig und wichtig, dass wir uns Mühe geben und dass die Gemeindeleitung auch Geld hineinsteckt in den Lobpreis, damit der Lobpreis gefeiert werden kann. Kann man sich an König Salomo orientieren? Der hat es uns vorgelebt. Der hat keine Kosten und keine Mühe gescheut bei der Tempeleinweihung. Und unsere Musikteams, die stecken ja auch ganz viel Zeit und Mühe in den Lobpreis hinein. Wenn ich so normal zum Gottesdienst komme, meist so eine halbe Stunde vorher und sehe, das Musikteam war schon ganz früh am Morgen da und hat geprobt, da erkennt man das, wie viel Mühe da reingesteckt wird. Für unseren Gott nur das Beste. Und genau so soll es sein. Das Aussuchen der Lieder, das gemeinsame Proben. Oder wie der Paul Gerhard, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchem er sich am meisten ergötzt. In diesem festlichen und von Musik in so besonderer Weise gestalteten Rahmen, da kommt Gottes Herrlichkeit zu den Menschen. Wir lesen im Predigttext: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Lobpreis, das kann die Herrlichkeit Gottes offenbaren, sichtbar machen und hörbar machen. Und doch müssen wir uns immer wieder klar werden, wir können diese Herrlichkeit nicht herbeizwingen. Das ist nicht in unserer Hand, das bekommen wir selbst nicht in den Griff. Wir können es nicht machen, dass ein Gottesdienst wirklich zu einer heilsamen Gotteserfahrung oder zu einer Begegnung mit dem Heiligen wird. Auch eine noch so gut und überwältigende Einübung der Lieder die kann mal kalt und frustrierend sein. Wir sind da ganz von Gott abhängig. Es ist Gottes Sache, ob er sich offenbaren will. Es ist Gottes Sache, ob er uns seine Herrlichkeit erkennen lassen will. Aber ich glaube, gerade der Lobpreis, der ist wie so eine Brücke dafür, dass Gott zu uns kommt und dass seine Herrlichkeit auch hier den Raum der Waldkirche und ich glaube, auch jetzt alle Wohnzimmer, alle Frühstückstische oder wo immer ihr dieses Video schaut, dass diese Herrlichkeit den Raum und euer Leben erfüllen kann. Es wird immer wieder geschehen, aber nur weil Gott es will und nur wenn Gott es will, dass wir so etwas erleben, wie wir es im Predigtext gehört haben. Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt von seiner Gegenwart. In der Hoffnung feiern wir Gottesdienst, dass die Herrlichkeit des Herrn dieses Haus erfüllt, dass er auch unser Leben erfüllt, dass wir diese Herrlichkeit erkennen. Und der Lobpreis ist so ein wunderbares Mittel dafür. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich liebe das im Auto Lobpreis zu hören. Und das bewahrt einen auch ganz schnell davor, mal ein böses Wort zu sagen, wenn einer vor einem zu langsam fährt auf der Autobahn. Der Lobpreis, der konzentriert Gott in unserem Leben. Und ich möchte euch heute zu was einladen. Wenn die Gottesdienstübertragung jetzt gleich zu Ende ist, steht der Live-Chat bei YouTube nicht mehr zur Verfügung, dafür aber die Kommentarfunktion. Und ich würde euch mal zu einladen, postet doch mal, in welchem Lied, in welchem Worship-Song Herrlichkeit Gottes für euch offenbar geworden ist. Wenn ihr vielleicht noch einen Link hinsetzen könntet, dass man sich das anhören kann danach, wäre das ganz super. Lasst uns Anteil da haben, mit welcher Musik, mit welchen Liedern ihr Gottes Herrlichkeit erfahrt. Kantate, let's worship, nicht nur heute, sondern auch die ganze Woche über. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.